Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Dankeschön, hallo, hallo.
Das letzte Mal, als wir beide miteinander sprachen, da ging es ja um die Geschichte der Menschheit und Sie wollten sich danach ein bisschen mehr um Ihre Work-Life-Balance kümmern. Und wenn ich mir so Ihre letzte Zeit angucke, dann war es doch eher Work als Balance, oder?
Also Sie meinen, dass mir vielleicht eine Work-Work-Balance gelungen ist seitdem. Ja, das drückt, glaube ich, immer, weil man arbeitet und dann hat man selbst ja gar nicht in den Händen, wann es zu den Dingen, die man da getan hat, ein Release gibt oder eine Premiere oder wann die on-air gehen. Das knubbelt sich dann manchmal und dann kommen innerhalb von 2-3 Monaten ganz viele Sachen mit einem und dann denken ganz viele, oh Gott, hat der eigentlich noch ein Leben? Aber ich kann Sie beruhigen, ich habe ein Leben. Und also neben der Arbeit. Und hinzu kommt aber wunderbarerweise, und so war es jetzt auch bei dem zweiten 90-Minuten, den wir für März gegen März gemacht haben, dass das auch bestverbrachte Lebenszeit ist. Also das fühlt sich ja in keiner Sekunde wie Arbeit an. Und das ist natürlich ein wahnsinniges Geschenk.
Und da kommen wir natürlich gleich noch drauf, März gegen März. Aber letztes Jahr noch gut in Erinnerung, der Kinofilm Ein Fest fürs Leben, die französische Komödie. Da haben Sie einen Hochzeitsplaner gespielt. Auch wieder ein Chef, aber ein ganz anderer als Stromberg.
Ja, das will ich doch stark hoffen. Nur Stromberg ist Stromberg. Und wenn man Stromberg haben will, muss man Stromberg gucken. Und das war ja immer mein Anspruch auch an mich selbst, mich da nicht selbst zu plagiieren, zu imitieren. Und wenn ich dann mal wieder eine Figur spiele, die auch einen grauen Anzug trägt und auch mal wieder Chef ist, muss die natürlich meilenweit entfernt sein vom Bernd Stromberg. Das war in Ein Fest fürs Leben, okay, muss ich mir selbst ins Wort fallen, nicht meilenweit entfernt, weil der hat teilweise auch echt einen harschen Ton gehabt. Aber der große Unterschied war, und ich glaube, wenn ich mir dieses Blumenbouquet selber flechten darf, das ist mir auch, glaube ich, ganz gut gelungen. Der war nie zynisch, so wie es ein Stromberg ist. Der war hier und da mal sarkastisch, weil er sonst diesen Irrsinn und diesen Wahnsinn da an seinem Job, und das ist ja der letzte Job, den er angenommen hat, kurz danach haut er dann ja in den Sack, nicht ausgehalten hätte. Also das ist schon nochmal ein großer Unterschied. Und er hat sich ja immer vor seine Leute gestellt, wie eine Lämmermutter. Und das hat man beim Stromberg ja eher selten erlebt. Dem ging es ja immer eher um einen Behindertenparkplatz, den er sich irgendwie erschleichen musste, weil der überdacht ist und so. Also der war ja genau das Gegenteil.
Sie sind ja selber schon lange verheiratet. Hatten Sie das auch so fett geplant wie der Hochzeitsplaner?
Nee, überhaupt nicht. Das war charmant im Kleinen, überraschend für uns beide und wurde wie eine türkisch-deutsche Freundin von mir, die fantastisches Deutsch spricht, sich aber mit den Redewendungen manchmal vertut, und Redewendungen sind ja in jeder Sprache das Schwierigste. Deshalb möchte ich das so ausdrücken: Wir haben unsere Hochzeit nicht, Achtung, an die große Posaune gehängt.
Ist das niedlich? Aber das ist doch dann auch wieder was, was man nie vergisst.
Das ist fantastisch. Und,
nicht
das,
nur die Hochzeit,
nein,
was ich hoffen will,
diese,
aber vor allem
diese Redewendung. Und die ist wesentlicher Bestandteil unseres Wortschatzes seitdem.
Sind Sie eigentlich romantisch?
Definieren Sie romantisch? Ich würde sagen, ja.
Ich würde sagen, wenn man so auf den Hügel steigt zum Sonnenuntergang, ist man schon ein bisschen romantisch, oder?
Ja, man ist in dem Moment romantisch, vor allem, wo man aushält, der Sonne dabei zuzusehen, wie sie ihren Job verrichtet, nämlich unterzugehen. Wenn man einfach nur auf den Hügel klettert, sieht, ach guck mal, dann geht die Sonne wieder runter. Das ist dann nur semi-romantisch. Also ich bleibe bei meinem Ja, und ich heule auch gerne im Kino, gerne auch in anderen Situationen, und bin aber jetzt nicht derjenige, der die Liebste einmal in der Woche zu einem Candlelight-Dinner entführt.
Nicht.
Was auch damit zusammenhängt, dass wir da mal schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil da waren so viele Candles aufgestellt, dass leider der Rauchmelder dann anfing zu piepsen. Also Romantik hat immer auch zwei Seiten, und mir reicht eigentlich die eine dann.
So, das hat schon ein bisschen was von Loriot, diese Geschichte.
Absolut, absolut.
Also die Zutaten zum Gelingen einer guten Beziehung, außer Liebe, 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 was würden Sie sagen?
Es sind, glaube ich, drei wichtige Dinge. Liebe, Liebe und Liebe, Sie haben es schon benannt. Nein, das reicht natürlich nicht. Und selbstverständlich alle Spielarten der Liebe. Alle Reliefsteinchen, die Liebe auch ausdrücken und dazugehören. Also Achtung, Wertschätzung, Respekt. Das klingt alles so nach Steinzeit, halte ich aber für extrem wichtig. Dann sei vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass auch der ein oder andere Mensch männlichen Geschlechts uns gerade zuhört. hoffe ich zumindest, gehört auch Kommunikation dazu. Und gerade wir Männer sind ja jetzt nicht so die Kommunikationsbegabtesten, gerade auch wenn es um Beziehungen geht.
Richtig.
Lass die Alte mal quatschen und ich nehme lieber noch ein Bier und sitze da stumpf davor. Und Beziehungsarbeit, das Wort hat auch eine sehr schlechte Konnotation. Beziehung soll doch nicht Arbeit sein. Ja, man kann ja einen anderen Ausdruck dafür finden, aber man muss investieren. Und das ist ein Investment in die Zukunft, also lohnt sich. Auch wenn ich gerade klinge, als wäre ich bei der Deutschen Börse angestellt.
Oder bei der Bank.
Ja, da war ich. Und da bin ich auch sehr gerne nicht mehr. Weil wir beispielsweise jetzt nicht miteinander plaudern würden schon wieder.
So ist es, es sei denn, ich käme zur Bank.
Ja, da wären Sie dann meine Kundin und dann wären Sie eine derjenigen, die ich über den Tisch gezogen hätte.
Richtig.
Weil das ist am Ende ja der Job.
Kommunizieren. Sind Sie denn jemand, der gut auch über die eigenen Gefühle reden kann?
Ja, auf jeden Fall. Das ist dann aber auch Berufskrankheit, weil du das als Schauspieler ja auch musst, auch wenn es dann oftmals nicht um deine geht, sondern die Gefühle, die Emotionen, die Zustände, die Verfasstheiten irgendwelcher Figuren, die man zu spielen hat.
Aber das ist ja oftmals sehr viel einfacher, über andere Gefühle
sich
zu definieren. Ne?
Das stimmt. Trotzdem muss man die dann ja auch spielen. Die muss man also ja dann in sich haben, um sie transparent zu machen, um sie nach außen zu kehren. Und spätestens dann bin ich ja wieder bei mir. Und ich versuche schon, in meine Figuren nicht Privates, aber dann doch Persönliches einfließen zu lassen. Und da ist der Bereich der Emotionen hat natürlich einen wesentlichen Anteil.
Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, glaube ich, Humor.
Ja, ohne den geht es natürlich gar nicht. Wenn wir jetzt weiter über Beziehungen reden wollen ob es da so Patentrezepte gibt, da würde ich natürlich immer sagen, nein, Dr. Sommer und auch Dr. Herbst können hier keine Rezepte ausstellen. Aber Kommunikation, Humor ist wichtig, aber wie immer auch, und da sind wir fast wieder bei der Schauspielerei und da dann eigentlich auch wieder bei Komödie, auch immer eine Frage von Taiming. Und Taiming ist keine Stadt im Süden Chinas, sondern ein wesentlicher Punkt. Es ist nicht zu jedem Zeitpunkt angebracht, über Beziehungen zu reden. Es ist nicht zu jedem Zeitpunkt angebracht, mal eben ein Witzchen zu machen. Also auch hier sollte man oder wünsche ich jedem einen gewissen Sensus zu entwickeln, wann es der richtige Zeitpunkt denn ist.
Ja, Sie sind ja mit zwei Schwestern aufgewachsen. Inwieweit hat Sie das geprägt? Hat Sie das ein Stück weit zum Frauenversteher gemacht oder genau das Gegenteil?
Ich könnte mir jetzt einen sehr schlanken Fuß machen und sagen, genau daher kommt es, dass ich ein Frauenversteher bin, über meine Emotionen reden kann, fantastisch aussehe und so ein toller Lebenspartner bin.
Genau.
Ja, dann lassen wir es einfach
mal so stehen.
Aber ist natürlich Quatsch. Also die Frage ist super, aber über die Antwort habe ich schlechterdings nie nachgedacht. Vielleicht ist da was dran. Immerhin waren es auch noch zwei ältere Schwestern und ich musste mich da natürlich dann auch mit subtiler Gewalt irgendwie zu wehren wissen. Ne?
Aber immerhin haben Sie ja den Vornamen Maria in sich.
Das stimmt.
Wie wurden Sie denn genannt als Kind?
Maria nicht, weil ich von dem Maria als Kind noch keinen Gebrauch gemacht habe. Der Doppelvorname stand schon auch in meinem Kinderausweis, ja. Aber die Maria habe ich dann erst Einlass in mein Leben halten lassen und sie dann auch stürmisch begrüßt, als ich die Schauspielerei professionalisiert habe. Also gespielt habe ich ja eigentlich immer schon als Amateur, als Kind, als Heranwachsender. Aber als ich dann Profi wurde, habe ich das Maria dann dazu genommen. Und nicht aus den Gründen, die gerne genannt wurden, was früher der Grund war dafür, dass ich Kolleginnen und Kollegen lange Namen gegeben haben, damit sie auf den Kinoplakaten mehr Platz für sich beansprucht können.
Ist das so?
Naja, da war damals so. Also es geht zumindest die Mehr, das sei so gewesen.
Ja.
Sondern weil ich den Namen schöner fand im Klang. Christoph Maria Herbst klingt irgendwie schöner als Christoph Herbst, wo man so den ganzen Mund voll hat mit Konsonanten. Herbst, ne? R-B-S-T ist eines der wenigen Worte mit vier Konsonanten hintereinander. Und Christoph klingt auch wieder so hart. Und Maria weicht es so ein bisschen schön auf, damit jeder gleich weiß, an wem er dran ist.
Und Sie wollten tatsächlich auch mal Priester werden, bevor Sie zur Bank gingen.
Das stimmt, da grätschte mir dann die Fleischeslust dazwischen in Gestalt meiner ersten Freundin. Und Ja, meine beiden Schwestern heißen ja auch Maria mit zweitem Namen. Und die eine Schwester macht von der Maria gar keinen Gebrauch und die andere M. Also schön amerikanisch irgendwie, damit so ein Geheimnis auch bleibt, man nicht genau weiß, wofür steht das M. Aber jeder geht damit irgendwie um und genau, das zahlt dann wieder ein auf den Priesterwunsch. Wir kommen halt aus dem katholischen Elternhaus in Wuppertal, wo es fast nur Protestanten, Freikirchler gibt, gehörten wir also zu dieser Diaspora. Da ist es also so, dass unsere Eltern uns unter den Schutz der Jungfrau Maria stellen wollten. Und wie ich an anderer Stelle schon mal gesagt habe, bin ich sehr froh, dass die Mutter von Jesus Christus nicht Mandy oder Priscilla hieß, sondern diesen wirklich sehr schönen Namen hatte.
Sie haben es gerade gesagt, Sie sind in Wuppertal aufgewachsen.
Mm. Klingt auch wieder so nach Loriot, ne?
Genau. Ist eine Frage, wie man es betont.
Ja, genau.
Aber hatten Sie denn sowas mit Karneval und so am Hut oder haben Sie es heute noch?
Mit Karneval sollte man was am Hut haben, wenn Köln die Stadt seiner Wahl ist. Okay, auch da gibt es natürlich das andere Extrem, die Karnevalszeit zu fliehen.
Genau, ich kenne ja auch durchaus, ich fahre nämlich immer nach Köln zum Karneval, ja, sehen als Sie? Berlinerin. Aber ich kenne durchaus welche, die sagen, um Gottes Willen, Kölner, auch wohl bemerkt, die fahren dann in Skiurlaub.
Stimmt.
Richtig.
Und eigentlich müsste man schon am 11.11. losfahren, weil da fängt ja der Wahnsinn schon an. Bei mir ist es stimmungsabhängig. Ehrlicherweise, wir sprachen ja schon eingangs über Arbeit, auch so ein bisschen arbeitsabhängig. Es gibt Phasen, wo ich einfach gerade so eingebunden bin, beispielsweise in Dreharbeiten, dass ich dann Karneval gar nicht mitfeiern kann, weil ich beispielsweise überhaupt nicht im Rheinland bin.
Und dann ist es nur eine Phasehase.
Dann ist es eine Phasehase. Es gibt aber auch Momente, wo ich durchaus in Köln bin, gerade aber arbeite oder Arbeit vorbereite und mir Karneval dann aber auch schenke, weil es gehört natürlich zum guten Karneval dazu, dass man feiert, bis der Arzt kommt und danach kannst du die Uhr danach stellen, wirst du krank, weil du dich natürlich mit sehr vielen Viren auch ins Benehmen setzen musst und bist in den Kneipen und tanzt und so weiter. Das kann das beste Immunsystem nicht so einfach wegpacken und das kann ich mir dann manchmal auch nicht wirklich erlauben. Und dritter Punkt, ich hatte mal, wir drehten Stromberg und ich hatte dann während Karneval hatte ich trug ich halt diesen Kinderschänderbart und diese Klobrillenfrisur, die dem Bernd eben zu eigen sind. Mhm. Und dann habe ich in der Zeit aber erst recht Karneval gefeiert und meine Liebste hat sich von einer befreundeten Maskenbildnerin 2,5 Stunden lang zu Bernd Stromberg maskieren lassen. Der wurde also in eine Glatze geklebt, der wurde aus der Hand, wurde aus vorher geschnippeltem Haar, das Haar mit Klebstoff auf diese Gummimaske aufgetragen. Der hat man diesen Bart angeklebt. Das dauerte 2,5 Stunden. Und dann sind wir beide in den Straßenkarneval gegangen, als Bernd Strombergs. Und man hat mich in Ruhe gelassen, weil alle irgendwie dachten, das kann ja jetzt nicht der echte sein, da sind ja gleich zwei. Also das war ehrlicherweise das Beste, was wir je gemacht haben. Und da sind fantastische Fotos entstanden.
Das kann ich mir vorstellen. Wenn Sie in so einer Premiere sind, Sie hatten ja gerade auch beim Fest fürs Leben, es war ja Köln, aber dann eben hier auch bei uns in Berlin, sind Sie da selber noch so, ja, sagen wir mal, aufgeregt? Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, wenn man sich dann auf dieser großen Leinwand, Sie haben es ja vorher wahrscheinlich schon gesehen, aber auf dieser großen Leinwand mit dem Premierenpublikum sitzen.
Aufregung ist nicht das richtige Wort. Aufregung habe ich immer im Theater empfunden, natürlich bei Premieren, weil es jetzt galt und jetzt gab es kein Zurück mehr und jetzt hatte man den Abend quasi selber in der Hand, musste aber auch dafür sorgen, dass es klappt und war voller Hoffnung und Zuversicht, dass es einem nicht misslingen wird. Bei einer Premiere im Kino ist das natürlich nicht so. Da ist alles schon gelaufen. Das ist Da kann ich jetzt nichts mehr machen. Da kann ich nur hoffen, dass ich damals, als ich den Film gedreht habe, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, alles richtig gemacht habe. Sie sagten schon vollkommen zu Recht, ich habe bis dahin den Film ja schon gesehen, weiß also, was auf mich und das Publikum zukommt. Die Aufregung, wenn wir bei dem Wort bleiben wollen, besteht immer eher darin, in der Vorfreude alle Kolleginnen und Kollegen wiederzusehen. Das ist immer klasse, weil man hat sich ja dann doch meistens ein Jahr oder vielleicht noch länger nicht mehr gesehen und jetzt kommen alle wieder zusammen und das ist immer eine herrliche Aufregung.
Und wenn man sich aber dann den Film so anguckt, kann man dann abschalten oder guckt man, ah Mensch, da hätte ich jetzt vielleicht doch noch ein bisschen mehr mit der Schulter zucken sollen oder hätte ich doch noch eine andere Mimik bringen
ja,
sollen?
Ja, das geht mir ganz oft so. Das ist aber dann der Moment, wo ich den Film, weiß ich nicht, wo der Verleih ein Kino anmietet, um mir den Film dann mal zu zeigen. Oder ich einen Link bekomme und mir das Ding dann zu Hause angucke. Da mache ich dann aber auch alle Türen um mich herum zu und will das dann auch erstmal alleine gucken, weil ich natürlich dann auch nochmal anders gucke als jeder andere, dem ich den Film dann zeigen würde oder mit wem ich den Film auch gucken wollen würde. Das muss ich erstmal alleine machen. Das ist wie eine Geburt. Mhm. Da ist die Frau ja auch quasi mit sich alleine. Hat nur so ein bisschen Hilfe von außen, aber da ist die Frau eindeutig der Aktivposten und das ist genauso. Das ist dann, da ist das Kino dann auf einmal Kreissaal.
Schöner Vergleich, ja.
Ja, und dann, also da habe ich dann schon meistens meinen Frieden gemacht und ich gucke dann ehrlicherweise ja dann auch noch mal ein bisschen sezierender als der Zuschauer an sich oder auch als der ein oder andere Kritiker, die ein oder andere Kritikerin. Und dann freue ich mich ehrlicherweise nur noch, das mit Menschen in einem 500, 600, 700 Leute-Saal zu gucken und habe eine helle Freude daran, dass, wenn wir jetzt von Komödie sprechen, vieles tatsächlich funktioniert hat, so wie Regisseur, jetzt in dem Fall eben Richard Huber bei Ein Fest fürs Leben, und ich uns überlegt hatten, dass es funktionieren könnte. Und wenn sich das dann einlöst, das ist ausgesprochen befriedigend. Das ist ganz toll und mit anderen dann, andere dann in die Rührung zu treiben, ins Lachen zu treiben, das ist fantastisch. Und dann dabei aber eben nicht auf der Bühne zu stehen, wie im Theater, sondern mittendrin zu sein, das ist atemberaubend.
Auch im letzten Jahr haben Sie was ganz anderes gemacht. Sie waren nämlich unterwegs für Terra X in Australien. Ja. Wie kam es denn dazu und wie war's?
Knaller. Also das ist die zweite Frage. Es war Knaller. Und die erste Frage, die haben mich gefragt. Und dann habe ich gesagt, wie kommt ihr auf mich und wie toll ist das denn bitte? Und dann ging alles sehr schnell. Und ich mich versah, stand ich da irgendwelchen Kängurus gegenüber. Also da konnte ich ja nicht Nein sagen. Das war eine unfassbare Ehre. Das ist jetzt nicht gerade meine Kernkompetenz zu moderieren, aber mich da mal aus, ich bin halt von Hause aus ja auch sehr neugierig, mich da einfach mal auszuprobieren, fand ich toll. Dass es dann auch noch Terra X ist, Faszination Erde, also wo ich, glaube ich, keine Folge ausgelassen habe, schon mit Dirk Steffens damals, aber ja. Jetzt auch die neuen Folgen, das ist einfach, also damit bin ich ja groß geworden, das ist ja unglaublich. Und da jetzt mal so eine Folge, ich weiß gar nicht, da wurde, glaube ich, ein Jubiläum begangen oder so, ne? Das hat man sich mal überlegt, betriebsfremde Leute anzusprechen. Ja, und dann gab es so eine Art Brainstorming, habe ich hinterher erfahren, innerhalb dieser mehrköpfigen Redaktion. Dann haben die überlegt, auf wen hätten wir denn mal Bock, wen könnten wir uns vorstellen. Ja, und dann war ich in Australien und das war großartig. Bis auf den Umstand, dass von diesem 5-6-köpfigen Team, mit dem wir ja reisten, wir innerhalb Australiens, das ist ja so ein unfassbar großes Land, nein, es ist ein Kontinent, wir dann ja auch mal vom Westen in den Osten mussten. Das machst du dann natürlich nicht mit dem Gummiboot oder mit dem Fahrrad, da mussten wir dann leider Gottes fliegen. Und als wir dann von Westen in den Osten flogen, waren wirklich 32 Gepäckstücke waren es, darunter also im Wert von zigtausenden von Euros eben auch Kamerazeugs, Drohnen und so weiter. Das kam alles auf dem Laufband dann auf dem Zielflughafen aus der Dunkelheit auf uns zu. Nur der einzige Koffer, der nicht mitkam, war der kleine Rollkoffer von Herrn Herbst.
Oh nee.
Ja, das war super, ne? So eine ganz tolle Geschichte. Und das war, glaube ich, Drehtag 2 oder so. Und dann hatte ich nicht nur irgendein Hemd, das ich im On tragen konnte, sondern nicht mal mehr eine Socke oder eine Unterhose. Und dann, ja, habe ich dann halt den Rest der Drehzeit Hemden von unserem fantastischen Tonmann, liebe Grüße an der Stelle.
Der zufällig ihre Größe hatte.
Ja, genau. Ja, nee, der ist ein bisschen breiter als ich, aber das ist bei den Temperaturen natürlich super.
Ja, besser als umgekehrt.
Absolut, die Luftzüge noch viel besser gespürt. Und das war so ein bisschen Mittel. Und der Koffer ist auch bis heute nicht angekommen.
Also Gott.
Ja, es ist wirklich äußerst merkwürdig. Aber ansonsten war es eine fantastische Zeit.
Ja, und wenn Sie sagen, der Knaller, was hat Sie da so am meisten geflasht während dieser Zeit?
Mit so einem eingespielten Team, dass das ja seit Jahren, nein, seit Jahrzehnten macht, mal zusammenarbeiten zu dürfen, die sich wirklich unfassbar gut kennen. Das war ganz toll vorbereitet auch. Und dann in Australien selber, ein Land, das ich auch die große Freude hatte, vorher schon mal privat bereist zu haben, dann auf einmal von einer aus einer Ecke zu beobachten und kennenzulernen, wo du als normaler Tourist eigentlich nicht hinkommst. Wir hatten beispielsweise mit einem der Aboriginal-Führer zu tun, der uns wirklich an heilige Orte seines Stammes, seiner Leute geführt hat. Da kommst du mit Neckermann jetzt nicht zwingend hin. Und das war beispielsweise ganz, ganz großartig, der man da auch. Das kommt ja im Film, in der Doku auch vor. Ja, das ist jetzt mal, um den Rahmen nicht zu sprengen, mal so ein Beispiel davon, warum es ein Knaller war. Ein weiterer Knaller war, dass ich mit dem australischen Seehund oder australischen Seelöwen, den, wie der Name schon sagt, es nur da gibt und der bis vor kurzem noch vom Aussterben bedroht war, getaucht habe.
Ach.
Das machst du ja auch nicht mal eben so als Tourist. Die sind ja schützenswert und da sind wir dann mit Booten irgendwie hingefahren, hatten dann Sondergenehmigungen und so weiter. Ja, da habe ich kurz gekotzt, weil ich halt nicht seefest bin. Und dann habe ich mich in die Fluten gestürzt und mit denen getaucht und bin dann kotzend wieder zurückgefahren. Das muss man dann halt alles in Kauf nehmen.
Wow, aber das klingt ja schon spannend.
Ja, das war Hammer.
Ja. So, aber Sie machen ja so viel Unterschiedliches, denn wir konnten Sie ja hier in Berlin auch erleben mit Annette Frier im Tippizelt, die Lust recht zu haben oder du mich auch. Sensationell, ich habe Tränen gelacht, wir alle haben Tränen gelacht. Tolle Lesung der ganz besonderen Art eigentlich, die kann man schwer beschreiben. Ist da denn eine Fortsetzung geplant? Kommen Sie nochmal nach Berlin?
Würden wir jederzeit gerne, weil wir uns im Tippi auch so wahnsinnig wohlgefühlt haben. Wir hatten ja gleich zwei Auftritte da und das Publikum auch so toll war. Also wir würden jederzeit wieder, allein uns fehlt die Zeit. Und Annette und mich zusammenzukriegen, ist wie einen Sack Flöhe zu hüten. Wir kriegen es einfach nicht hin. Zum Glück gibt es aber noch ein anderes Bühnenprogramm, wo ich mitmache, zusammen mit dem Bestsellerautor Moritz Netenjakob, mit dem Titel Das ernsthafte Bemühen um Albernheit. Und damit sind wir in diesem Jahr noch quasi in der ganzen Republik unterwegs. Da gibt es auch noch Restkarten. Berlin steht auf jeden Fall auf unserer To-Do-Liste ganz oben, wird vielleicht 2025.
Apropos Berlin, welchen Bezug haben Sie persönlich zu Berlin?
Den Bezug, dass ich lange überlegt hatte, hinzuziehen, mittlerweile aber nicht mehr so, weil ich Berlin, dass ich immer wieder total gerne bereise und wo ich mich wahnsinnig gerne aufhalte und so. Mittlerweile aber doch so, zumindest aus der Außenansicht, zu anstrengend finde mittlerweile. Was mir aber in Berlin gefällt, sind erstmal die wahnsinnig vielen Freunde und Freunde, die ich da habe. Dass es so unfassbar Grünes und so viele Seen da gibt. Und ich komme halt auch mit der Mentalität, komme ich ehrlicherweise auch wahnsinnig gut klar.
Also, ist ja auch dem der Rheinländer sehr ähnlich.
Sagt man immer.
Ja, finde ich. Als Berlinerin darf ich das so sagen.
Ja, absolut. Und als jemand, der ich von außen auf Berlin gucke, kann ich es auch beurteilen, als jemand, der in Köln wohnt. Also der Breitengrad ist nicht umsonst derselbe. Ja.
Haben Sie hier irgendeinen Lieblingskiez, wo Sie immer hin müssen, wenn Sie da sind?
Ich bin tatsächlich, liebe so ein bisschen den morbiden Charlottenburger Charme, muss ich gestehen. Habe vor einiger Zeit auch einen Film gedreht und habe mich da oben dann in Charlottenburg, Wilmersdorf, oder das war glaube ich schon fast Halensee, da habe ich dann so ein sehr hübsches kleines Hotel gefunden und das war dann toll, dann in diesem Kiez, oder wie der Kölner sagt, Fädel, mal so 6-7 Wochen verbringen zu können. Das habe ich sehr genossen.
Kommen wir auf März und März. Alle Fans können sich freuen. Es gibt tatsächlich einen neuen Film, gerade abgedreht. Was glauben Sie denn selber, was diesen Wahnsinnserfolg dieser Serie, kann man Serie sagen, dieser Folgen?
Also, also März gegen März hat durchaus als Serie begonnen. Dann gab es, glaube ich, intern beim ZDF am Lerchenberg eine Umstellung und es rutschte dann aus der Abteilung Comedy in die Abteilung Fiction. Frag mich nicht, warum.
Nee.
Und danke. Und jetzt ist es der zweite 90-Minüter, den wir dann eben jetzt als Fiction machen, hat sich natürlich am Format und an März gegen März und auch dem Ensemble hat sich überhaupt nichts geändert. Ja, die Leute mögen das. Das ist, wundert mich jetzt ehrlicherweise nicht, was jetzt total überheblich klingt, ist überhaupt nicht überheblich gemeint, ist doch der Autor Ralf Husmann. Und
ja.
Der hat ja nun bei Stromberg und vielen, vielen anderen Dingen schon bewiesen, dass er das kann, was er da tut.
Absolut.
Und das Tragikomödie, und März gegen März ist ja keine Comedy reinsten Wassers, das Tragikomödie bei niemandem besser beheimatet ist als bei ihm. Und das zweite Pfund, mit dem wir, glaube ich, wuchern können, ist dieses unglaubliche Ensemble mit Karl Mayer, Antoni, Bernd Stegemann, Claudia Rieschel, Michael Wittenborn, Annette und mir und vielen anderen tollen Leuten, jetzt gerade auch in dem 99-Minüter, kommen weitere tolle Kolleginnen und Kollegen von außen dazu.
Das ist übrigens ein schöner Satz, den man sich merken kann nach dem fünften Kölsch. Den 99.
Genau. Also ich bin blitzeblatze nüchtern gerade und kann es ja nüchtern schon fast nicht sagen.
Manchmal geht es mit Kölsch dann besser.
Das stimmt. Wenn wir dann den Torwart Neuer auch noch mit reinbringen, dann hört es, glaube ich, ganz auf.
Richtig. Ja, und da ist ja auch wieder ganz wichtig das Timing.
Ja, das ist wohl wahr. Und auch hier habe ich, den Name Loriot fiel ja eben schon mehrfach, glaube ich, vom Meister Vico von Bülow unfassbar viel gelernt, der mich, glaube ich, da doch mehr geprägt hat, als ich selbst eingestehen wollen würde, was Timing eben anbelangt, was das Aushalten von Pausen anbelangt, was die Akkuratesse im Spiel, die Genauigkeit anbelangt. Vico von Bülow sagt man ja einen Hang zum Perfektionismus nach. Mhm. Und der war sicherlich auch gegeben, wenn man sich die Making-ofs anguckt zu seinen beiden Kinofilmen, hat er die Kolleginnen und Kollegen da ja geradezu zur Weißglut gebracht und ihnen auch gerne mal vorgespielt, wie sie alles zu spielen haben. Da liefen dann also am Ende lauter kleine Loriots rum. Aber das macht diese Filme ja und auch die Sketche von ihm, die man sieht, dann am Ende so einzigartig. Und da habe ich, glaube ich, eine Menge gelernt, was es bedeutet, mit wenigen Pinselstrichen eine Figur zu zeichnen und die dann zu spielen. Also das ist schon atemberaubend, was der gute Mann da gemacht hat. Und das hat so ein bisschen abgefärbt, ja.
Sind Sie selbst diesbezüglich auch ein Perfektionist?
Ich habe ja mit allen Ismen, stehe ich ja so ein bisschen auf Kriegsfuß, muss ich sagen. Und Perfektionismus klingt auch gleich wieder so nerdig, ne? Mhm. Und so, keine Ahnung, dass man sich verbeißt und dass man den Regisseur, die Regisseurin anbettelt, schenkt mir bitte noch einen Take, bla bla bla.
Ja, aber wenn wir gerade so bei Loriot, weil ich habe Loriot tatsächlich selber auch mal erlebt. Und der hat ja tatsächlich für eine ganz kurze Szene, hat er ja 3 Tage manchmal proben lassen. Genau. Das war noch nicht ganz auf den Punkt.
So ist es.
Ja, so ist es.
So ist es und das wäre heute gar nicht mehr denkbar irgendwie. Der hatte damals mit Wendland und der Bavaria natürlich einen Produzenten und eine Produktionsfirma bei sich im Rücken, die das ermöglicht haben und die gesagt haben, nun lassen wir mal. Das ist heute, glaube ich, nicht mehr denkbar. Dafür ist alles viel zu teuer geworden und da wird viel zu oft auf die Uhrzeit geguckt. Also da musste schon jemand dieses Kalibers sein, damit jemand irgendwie sagt, okay, aus 38 Drehtagen sind jetzt 55 geworden. Das ist nicht mehr darstellbar.
Wenn man diese Filme sieht mit ihnen, also ich meine, da kann man jeden eigentlich nehmen, der Vorname, der Nachname, aber eben natürlich auch März und März. Ich selber bin ein ganz großer Fan. Dann hat man so wirklich auch als Zuschauer den Eindruck, sie hätten da den Spaß ihres Lebens auch schon bei den Dreharbeiten. Ist
total.
Das so oder ist es tatsächlich auch so ein bisschen losgelöst manchmal oder ist es tatsächlich, natürlich ist es harte Arbeit, aber ist es sehr ernst oder hat man da auch wirklich sehr viel zu lachen?
Beides. Also so schizoid das jetzt klingen mag, aber es ist beides. Es ist natürlich harte Arbeit, bei Wind und Wetter gelernten Text so aufzusagen, dass man es einem glaubt. Aber das, ja, ist, will nicht lamentieren. Das ist nun mal der Job der Schauspielerin und des Schauspielers. Wir lachen dann wahnsinnig viel. Wir setzen uns vor jeder Szene, setzen uns erstmal in Stuhlkreis, was therapeutischer klingt, als es ist.
Und tanzen es durch.
Genau, tanzen es durch in bester Waldorf-Manier und mit unserem Regisseur in der Mitte. Und sagen das Geschriebene auswendig dann einfach mal auf und gehen dann da eigentlich schon in die Situationskomik hinein und überlegen, was könnten wir ja machen. Und dann wird es physikalisch umgesetzt und dann lacht man eigentlich nicht mehr. Das Lachen ist dann im Stuhlkreis passiert. Insofern hat es eigentlich doch was Therapeutisches,
ja.
Weil wir uns dann da alle schon in die Ecke geschmissen haben vor Freude. Und dann geht's an die Arbeit. Da hat natürlich am Ende des Tages keiner was davon, wenn du da Lachwurzen bist und immer an derselben Stelle in irgendein hysterisches Gelächter ausbrichst. Da musst du dann Farbe bekennen und das Ding einfach durchziehen. Und es wird ja nicht dadurch lustig, dass man es lustig spielt. Der Witz,
das, im Gegenteil.
Genau, das Witzige, das Humorvolle entsteht ja dann in der Sitzgruppe der Betrachterin und des Betrachters zu Hause, wo er uns dann am Ende zuguckt. Du selbst musst das natürlich mit größter Ernsthaftigkeit erzählen und spielen, weil ja, wir gerade auch bei März gegen März unheimlich viel die Nöte der agierenden Figuren zeigen. Und das geht natürlich nur, wenn du das auch ernst nimmst. Ja.
Sie spielen ja diesen Erik Merz, das ist so ein Typ, der nicht besonders gut loslassen kann, um es mal so zu sagen.
Auf den Punkt gebracht, genau. Ja.
Können Sie das im richtigen Leben gut?
Ja, habe ich gelernt, dass man das können muss. Insofern hat also auch hier der Kollege Merz mit mir wirklich gar nichts zu tun. Aber ist natürlich, ihn so in der Komödie zu erzählen, fantastisch. Auch gerade für jemanden wie Ralf Husmann, der das ja nun schreibt. Mhm. Weil man könnte ja sagen, die sind da längst geschieden. Das Ganze ist doch kein Scheidungsdrama mehr. Also die Zeit des Rosenkriegs ist vorbei. Was willst du da jetzt noch erzählen? Ja, genau über diesen Phantomschmerz, der die beiden noch verbindet, zumindest von der Seite Eriks, kannst du eben noch viel, viel mehr erzählen. Aber auch die Anne, gespielt von der Annette Frier, braucht den Erik ja, muss ich auch eingestehen, dass sie ihn zwischendurch noch braucht. So jetzt auch in dem zweiten 90-Minute, den wir gedreht haben, da gibt es so Momente, wo sie irgendwie sagt, boah, ich muss mal mit jemandem reden, der mich gut kennt und der mich nicht gleich in den Wahnsinn treibt. Und dann ruft sie tatsächlich aus sich heraus auch ihren Ex an. So kann man natürlich prima die Zeit nach einer vollzogenen Scheidung noch gut erzählen. Und das gelingt Husmann wieder mal brillant.
Die beiden befinden sich ja auch in so einer Art, kann man sagen, Midlife-Crisis. Haben Sie Ihre eigene bemerkt?
Ja, nee, irgendwie nicht. Also Midlife-Crisis ist ja gemeinhin der Moment, wo der Mann dann sich anfängt, Haare verpflanzen zu lassen.
Motorradführerscheine macht.
Genau. Oder sich endlich mal ein Cabriolet kauft und sich die Fragen stellt, das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein. So. Wenn wir mal davon ausgehen, dass diese drei Punkte nicht nur anekdotisch stimmen, sondern auch realiter, dann habe ich meine Midlife-Crisis nicht wirklich erlebt, weil ich alles das nicht getan habe.
Sie hingegen haben einen Pilotenschein als Paraglider gemacht.
Das stimmt, wollte ich gerade sagen. Messerscharf recherchiert, aber ich hätte es auch selbst erzählt. Das war aber deutlich vor meiner Midlife-Crisis. Ich weiß ja gar nicht, wann diese Midlife-Crisis, diese Andropause, auch nochmal medizinisch zu werden, es hat ja immer so viel von Menopausen gesprochen. Ja, es gibt auch die Andropause, das ist dann das männliche Pendant dazu. Wann die so einsetzt, ich würde mal so sagen, Mitte, Ende 40 vielleicht geht's los oder um die 50. Meinen Pilotenschein habe ich aber vor fast 20 Jahren gemacht. Also das kann es ehrlicherweise nicht gewesen sein.
Was ist der Kick?
Beim
Paragliding?
Achso, ich dachte bei der Andropause.
Das vielleicht auch.
Da kommen wir ja zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht nochmal drüber.
Genau, beim nächsten Mal.
Genau. Der Kick ist, ja, das ist ja so ziemlich das Archaischste, was es überhaupt gibt. Diese Sehnsucht des Menschen, Flügel zu haben und sich in den Himmel zu erheben. Jetzt kann man ja sagen, ja, mein Gott, da steigst du halt irgendwie in den Flieger und landest halt irgendwann. Das ist damit aber nicht zu vergleichen. Du sitzt halt in einem Sessel, in deinem Pilotensessel, bist Mutterseelen alleine mit dir und deinem Gleitschirm und schwebst dann neben den Vögeln, schwebst da in 2.000 Meter Höhe, schwebst du da unter oder über den Wolken und das ist mit nichts zu vergleichen. Also mich hat es, so merkwürdig das klingt, aber mich hat das wahnsinnig geerdet, das Fliegen. Also allein schon vor dem Hintergrund, dass, einen berühmten deutschen Liedermacher zu zitieren, von da oben aus alles auf einmal so nichtig und klein erscheint und auch die eigenen Probleme tatsächlich schrumpfen und du fliegst dann ja nicht nur über Hügel und Täler, sondern teilweise auch über Dörfer oder sogar mittelgroße Städte und siehst dann da unten wie in einem Ameisenhaufen die Menschen so rumwuseln und wir Menschen, die wir uns so unfassbar wichtig nehmen als das Geschöpf schlechthin, dass ich alles untertan machen muss und alles ausbeuten muss, zumindest denkt, das tun zu müssen, und so anthropozentrisch irgendwie unterwegs ist. Und dann guckst du auf einmal von oben runter und siehst, dass wir wirklich eigentlich, je nachdem aus welcher Perspektive wir uns betrachten, nur kleine Staubkörnchen sind. Ne? Und das sorgt dann zum Beispiel für eine ungeheure Erdung, weil du auf einmal dich und alles, was dich ausmacht, nicht mehr so wichtig nimmst. Und das ist großartig.
Sind Sie jemand, der gut im Hier und Jetzt leben kann? Dieses berühmte Carpe Diem sagt sich so leicht, aber können Sie das?
Ja, zusammen mit Carpe Noctem dann. Ne?
Ja, natürlich.
Schon Lateinisch.
Wenn schon, genau.
Ja. Ja, also es muss mir ja schlechterdings gelingen, weil das ist jetzt nun mal mein Leben. Und jetzt zu sagen, ach, wäre ich doch und ich hätte lieber, also dieser konjunktivische Ansatz, der war nie meins. Ich versuche schon aus der Gegenwart, also aus der Vergangenheit zu schöpfen, in der Gegenwart zu leben und daraus dann Zukunft zu gestalten. Auch wenn ich gerade klinge wie ein Politiker vor der Europawahl.
Oder wie ein Philosoph.
Ja, das sind die südostasiatischen Anteile in mir.
Richtig.
Die ich in diesem Moment mal kurz erbrochen habe, um die ich vorher noch gar nicht wusste.
Oder die des Wassermanns. Wir sind ja beide Wassermänner, haben wir letztes Mal festgestellt.
Genau,
die sind ja sowieso so ein bisschen irre, mal
Das sind halt Luftzeichen, keine Wasserzeichen.
Genau. Worum geht's beim neuen März gegen März? Geheimnisse?
Eben, der Titel sagt es schon, dass es mir wahnsinnig schwerfällt, darüber zu sprechen, weil wie willst du über einen Arbeitstitel, oder ich glaube, so heißt das Ding am Ende auch, über einen 90 Minuten, was willst du da erzählen, wenn es Geheimnisse heißt? Der Titel könnte auch sein, bitte nicht spoilern. Tja, worum geht es? Es geht um die Märzens, selbstverständlich, um diese dysfunktionale Familie, diese dysfunktionalen Familien. Es geht um Erbe mal wieder, um Erbschaft. Es geht um Geld, wo bekanntlicherweise die Freundschaft aufhört und man dann auf einmal in das wirklich wahre Gesicht eines Gegenübers guckt. Es kommen von außen auf einmal, hatte ich ja eben schon kurz angedeutet, neue Figuren dazu, erweitern also dieses schräge Panoptikum und kommen so mit ihren ganz eigenen Begehrlichkeiten und melden hier auf einmal auch Ansprüche an Erbe an. Zum Beispiel, das betrifft alles die Figur Anne. Und was meine Figur anbringen kann, ich glaube, ich so viel erzählen, dass der gute Erik auf die schiefe Bahn geraten ist.
Wir sind sehr gespannt. März gegen März am 12. September im ZDF. Aber kurz danach, nämlich am 10. Oktober, gibt's die Bestseller-Verfilmung Der Buchspazierer mit Ihnen in der Hauptrolle im Kino. Das
stimmt.
Auch das ist wieder sehr gefühlvoll.
Ja, das ist erstmal auch was, wo ich jetzt nie damit gerechnet hätte, mich damit zu besetzen. Den Roman von, also diesen Spiegel-Bestseller von Carsten Hending, kannte ich. Es ist ein wirklich zauberhafter, poetischer Roman, in dem es um die Magie des Lesens geht und die Magie der Freundschaft. Bin ich beispielsweise nicht im Traum drauf gekommen, dass man das A überhaupt verfilmen kann und B, dass ich diesen Karl Kolloff, diesen Buchspazierer, spielen können sollte. Und dann kriegte ich diese Anfrage irgendwie. Ich dachte, das gibt's doch einfach gar nicht. Und das, ja, erlebst du nicht so oft, dass du einen Roman geliebt hast zu lesen und in dessen Verfilmung dann auch noch die Titelfigur spielen darf. Das war schon unerhört. Mhm. Und ich habe den Film jetzt zum Beispiel noch nicht gesehen. Kommt ja auch erst im Oktober, wie Sie richtig sagten. Und bin sehr gespannt, wie das wird. Ich glaube dem Ngo Te Chau, ein vietnamesisch-deutscher Kameramann, der immer mehr auch Regie führt und es hier Gott sei Dank getan hat und aber auch die Kamera geführt hat, hat einen super Job gemacht, wie ich fand, war in der Arbeit, war das wirklich ganz inspirierend und ganz famos. Und ich glaube, wir haben da eine prima Mischung aus Lachen und Weinen und großen Gefühlen hinbekommen, hoffe ich zumindest. Es fühlte sich beim Arbeiten so an, dass das gehört unbedingt ins Kino.
Ab dem 10. Oktober in unseren Kinos Der Buchspazierer. Können wir uns sonst noch auf irgendwas freuen? März und März, Buchspazierer?
Genau.
Was haben wir noch vor?
Sie sagen immer so schön verbindlich und verbindend März und März, aber ist ja leider Gottes
März gegen März. Ja, das ist doch meine Hoffnung, dass ja. Sie irgendwann wieder zusammenkommen.
Okay, dann schlage ich das mal vor.
Ganz viele Folgen.
Das werde ich vorschlagen, dass wir den nächsten 90 Minuten März und März nennen.
Ja, ja.
Genau.
Die allerletzte Folge. Wir wollen ja noch ein paar dazwischen.
Sehr gerne. Auch das gebe ich genauso weiter.
März gegen März.
Genau, es gegen März. Buchspazierer. Ja, und der schließt sich der Kreis unseres Gesprächs, sagte ich es doch eingangs, dass es manchmal so komisch ist, dass sich dann alles so knubbelt auf einmal. Und das werden regelrecht die Herbstfestspiele jetzt in 2024 mit März gegen März Buchspazierer. Und dann kommt November, Dezember, kommt noch der dritte Vornameteil. Also Sönke Wortmann hat doch der Vorname gedreht vor einigen Jahren.
Der Nachname.
Dann kam der originelle Titel, der Nachname ins Spiel. Und jetzt haben wir, da komme ich quasi gerade her, vom Großglockner in Osttirol, haben wir gerade den dritten Teil, um den Trilogiesack zuzumachen, abgedreht. Und der kommt nämlich auch noch Ende des Jahres ins Kino. Und der trägt den noch viel originelleren Titel, der Spitzname. Und da spielen auch wieder alle mit, die wir schätzen und lieben gelernt haben in Vor- und Nachname. Das komplette Ensemble ist wieder dabei. Genau wie bei März gegen März auch alle wieder dabei sind. Also ein weiteres handverlesenes Ensemble gibt sich da zum dritten Mal die Ehre.
Ach, wie toll. Da freuen wir uns sehr drauf, Christoph Maria Herbst. Ich danke, dass Sie da waren. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich habe zu danken und gern bis zum nächsten Mal.